Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen werden. Lasset uns beten, Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes belehrt. Gib uns doch denselben Geist, was recht ist zu erkennen und uns seines Trostes allezeit zu erfreuen durch Christus, unseren Herrn. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns armen Sünden, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Heiliger Papst Pius X., heiliger Josef, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Pilger, liebe Freunde, Habe die Schala hat mich gebeten, Ihnen einige Ausführungen zu machen anlässlich dieser Wallfahrt über Frau Tangari, und vielleicht darf ich anschließend auch einige Ausführungen über die Kirche und die Priesterbruderschaft St. Pius X. Frau Tangari wurde geboren am 10. März 1906 in Wien. Und als Wienerin stand sie wohl schon von Jugend an in einer inneren Verbindung mit dem österreichischen Nationalheiligtum Mariazell. 1936 geht sie nach Neapel. 1943 heiratet sie dort einen Italiener und opfert bei dieser Hochzeit, bei dieser Trauung, sich selbst Gott auf als ein Sühne- und Schlachtopfer für die Heiligung des Ehesakramentes, der christlichen Ehe. Sie hat aufgrund dieses großherzigen Angebotes an Gott vieles in ihrem Leben durchzumachen und zu leiden. Und inmitten aller ihrer Trübsale findet sie 1950 den Weg zu Pater Pio in San Giovanni Rotondo. Pater Pio gibt ihr auf all ihre Anliegen hin nur einen einzigen Auftrag, der so lautet: Bete. Und wenn sie wieder zu ihm kommt, sie wird seine geistliche Tochter, sie wird sein regelmäßiges Beichtkind, wenn sie wiederkommt und ihm wieder ihre Anliegen und ihre Schmerzen und ihre Nöte vorträgt, dann antwortet er ihr aufs Neue: Bete. Und als sie in dieses Gebetsleben richtig hineingewachsen ist, da gibt er ihr einen zweiten Auftrag, führt sie eine Stufe höher. Er sagt ihr: Trage alles in Geduld. Und sie führt einmal selber aus, dass dies mehr sei als Ertragen, denn im Ertragen liegt noch ein innerer Widerwille, eine geheime innere Auflehnung gegen die Schickungen Gottes. Pater Pio sagt ihr: Trage alles in Geduld. Und als sie auch diesen zweiten Schritt getan hat, als sie in diese Schule des Tragens, des Leidens, des Kreuzes gegangen ist, da führt sie Pater Pio zur dritten Stufe, indem er ihr sagt: Lobe und preise Gott immer und überall. Und das wird ihr richtiges Lebensprogramm, diese drei Stufen, dieser Aufstieg, das beständige Beten, das innere Leben, das Ertragen, nicht nur Ertragen, sondern das Tragen alles Schweren und das ständige Preisen und Loben des dreifaltigen Gottes. Es ist wohl im Jahre 1954, da sie wiederum wie fast jedes Jahr in ihre Heimat Wien zurückkehrt und bei dieser Gelegenheit auch eine Wallfahrt nach Mariazell plant. In jener Zeit war Österreich zur Hälfte besetzt durch die russischen Besatzungstruppen. Und ganz hier in der Nähe verlief die Demarkationslinie. Das heißt, Mariazell war frei, aber schon wenige Kilometer danach war von den Russen besetztes Gebiet. Frau Tangeri kam im Bus angereist und sie wurde dort von den Russen kontrolliert und sie versuchte nun, sie in ihre Baracke des Wachpostens hineinzuschleppen. Merkwürdigerweise ist ihnen dies nicht gelungen. Frau Tangeri war wie auf dem Boden angewurzelt und die Russen konnten tun, was sie wollten. Sie konnten sie nicht von der Stelle bewegen. Sie hat dies öfters uns beschrieben, dieses Ereignis, das sich damals, wohl 1954, abgespielt hat. So ging es längere Zeit. Sie blieb dort verhaftet an der Stelle. Die Russen haben geschimpft, geflucht, aber es ist ihnen nicht gelungen, ihr irgendein Leid zuzufügen. Um 12 Uhr mittags war Wachablösung und jetzt konnte Frau Tangeri aus dieser Gelegenheit heraus fliehen. Sie entkam und sie pilgerte unmittelbar von dort aus nach Mariazell, wo sie sich am Gnadenaltar niederkniete. Und es war, als würde ein Priester bereits auf sie warten. Ein Priester fragte, nicht wahr, sie wollen noch kommunizieren. Gegen 1 Uhr am Nachmittag, das war in jener Zeit ganz und gar ungewöhnlich. Es war also, als habe Gott alles gefügt. Sie konnte noch kommunizieren und sie hat bei dieser Gelegenheit dann das Versprechen abgelegt, jedes Jahr nach Mariazell zu pilgern, und zwar barfuß von jener Stelle aus oder von ungefähr jener Stelle aus, wo sie von den Russen belästigt worden ist und wo sie auf wunderbare Weise durch die Hilfe Gottes und den Schutz Mariens aus dieser großen Gefahr befreit worden ist. Frau Tangeri hat ihr Versprechen in die Tat umgesetzt. Sie begann also ab 1955 jedes Jahr von Mitterbach aus hier nach Mariazell zu pilgern. Und zwar 12 Jahre lang jedes Jahr ganz allein. Nach 12 Jahren haben einige Freunde begonnen, sich ihr anzuschließen und die Wallfahrt mitzumachen. Nun, sie hat diese Wallfahrt verlegt auf den ersten Samstag im November. Warum? Weil offensichtlich dies jene Zeit ist, wo sich die Erde bereits beginnt, in die Dunkelheit zu hüllen, wo Nebel sich niedersenken. Es ist ja jene Zeit des Endes des Pontifikates von Pius dem XII., da die Dunkelheit des Unglaubens über die Welt hereinbricht und die Nebel des Konzils sich ausbreiten. Sie legte diese Wallfahrt auf den Anfang November, weil es hier bereits kalt ist, insbesondere in dieser Höhe. Oft ist es um diese Zeit bereits gefroren, weil eben die Liebe in der Welt erkaltet, so hat sie uns gesagt. Und sie wollte diese Wallfahrt mit bloßen Füßen machen, als Zeichen der Demut, der totalen Losschälung vom eigenen Ich, des Armseins im Geiste, des sich vollkommenen Entblößens.
Sie wollte die Erde mit ihren nackten Füßen berühren, jene Erde, die unser Herr durchschritten hat, auf die er seinen Fuß gesetzt, die er getränkt hat mit seinem Schweiß, mit seinen Tränen und die er geheiligt hat und getränkt hat mit seinem Erlöserblute. Die Steine, die einem auf diesem Weg begegnen, nicht wahr, sind wie die Hindernisse auf der Pilgerschaft des Lebens. Die Wallfahrt selber in dieser Art und Weise um diese Jahreszeit barfuß bedeutet eine große Anstrengung und auch ein wahres Bußwerk. Und so weist diese Wallfahrt hin auf den Aufstieg der Seele zu Gott. Auf die Wallfahrt unseres Lebens. Und das Ankommen in der Basilika, das dort empfangen werden von unserer lieben Frau, dem Gnadenbilde von Maria Zell, nicht wahr, ist wie das Bildnis des ewigen Vaterhauses, wo wir empfangen werden durch unsere liebe Frau, die uns hingeleitet zum Throne der Gnade, zum Throne des dreifaltigen Gottes. Maria Zell, wir sagten es bereits heute Morgen, ist das Nationalheiligtum Österreichs und eben nicht nur Österreichs, sondern auch der anschließenden östlichen Länder. Auch die Ungarn schauen nach Maria Zell, genauso wie die Tschechen. Und die österreichisch-ungarische Monarchie, das dürfen wir nicht vergessen, war eigentlich der letzte Rest des ehemals heiligen römischen Reiches. Und so ist es nicht von ungefähr, dass Kardinal Mincenti, der am 6. Mai 1975 verstorben ist, hier in Mariazell seine letzte Ruhestätte gefunden. Und erst vor anderthalb Jahren, am 3. Mai des Jahres 1990, ist er überführt worden nach Estergon in die Gruft der dortigen Kathedrale, in den Sitz der Fürstbischöfe von Ungarn. Der 6. Mai ist übrigens jener Tag, an dem auch die Priesterbruderschaft St. Pius X. verurteilt worden ist. Der Todestag des Kardinals und die Verurteilung der Priesterbruderschaft fallen also auf den Tag genau zusammen. Diese beiden Ereignisse haben sich am gleichen Tag abgespielt. Nun, Frau Tangeri ist also in die Schule Pater Pius gegangen, der sie im geistigen Leben Schritt für Schritt vorwärts, aufwärts geführt hat. Und der sie hindrängte zur wahren Vollkommenheit, zur wahren christlichen Heiligkeit. Nun, eine Seele, die in dieser Art und Weise geistig wächst, eine solche Seele wird notwendigerweise ganz von selbst, möchte ich sagen, apostolisch gesinnt und missionarisch ausgerichtet. Und so überträgt ihr Pater Pio einen Teil des Ostapostolates ab 1964. Sie soll in die Länder des Ostens reisen, um dort die Kirche Not aufzusuchen, um dort die Priester zu ermuntern, zu ermutigen, um ihnen alle möglichen Dinge hier zu bringen und zur Verfügung zu stellen. Und so reist sie von jener Zeit ab regelmäßig in die Tschechoslowakei. Bei ihrem ersten Besuch trifft sie in Prag ein, mit Koffern schwer beladen, in denen sich Kreuze befinden, Medaillen, Bücher, Schriften, alles Mögliche. Und sie trifft dort in Prag ein mit ihren Koffern, sie wendet sich an Priester und niemand will ihr ihre Sachen abnehmen. Jedermann ist dieser Frau gegenüber misstrauisch, denn niemand kennt sie ja. Diese Frau könnte ja ein Spion sein. Wäre es nicht so, dass vielleicht die Kommunisten hier eine raffinierte Falle stellen? Und so findet sie für ihre Sachen keine Abnehmer. So geht sie zum Prager Jesuskind und dort stellt sie ihre Koffer nieder. Und dort betet sie und sagt dem Prager Jesuskind, dass sie eigentlich nicht um des äußeren Erfolges willen diese Reise unternommen, sondern dass sie ihm, dem Prager Jesuskind, diese Sachen gebracht habe. Und es möge mit ihnen machen, was immer es wolle. Und so betet sie eine Stunde, zwei Stunden, mehrere Stunden, dort verharrt sie im Heiligtum des Prager Jesuskindes und schließlich wendet sich der Küster an sie und fragt, woher sie denn komme und was sie denn tue. Und langsam beginnt das Gespräch und das Eis beginnt zu schmelzen. Es stellt sich ein Kontakt her und so öffnet sich die Pforte des Apostolates. Hinfort reist sie regelmäßig dorthin mit Koffern reich beladen. Nun, man sieht also, dass das Prager Jesuskind eine bedeutungsvolle Rolle gespielt hat. Welche Rolle überhaupt spielt das Prager Jesuskind überhaupt? Zunächst einmal ein Wort zu Prag. Prag ist die ehemalige Reichshauptstadt. Und dieses Gebiet wurde missioniert vom heiligen Cyrill und dem heiligen Methodius. Die Tschechen und die Böhmen. Wurde dann aber insbesondere noch missioniert und die Mission organisiert durch den heiligen Wolfgang, den Bischof von Regensburg. Und so wurde dieses Gebiet ein christliches Gebiet, bekehrten sich die Böhmen, bekehrten sich die Mähren, bekehrten sich dann die Slawen, slawischen Völker. Und so wurde Prag zu einem Zentrum der Christenheit. Sie können im Buch über das Prager Jesulein, das vor einigen Jahren herausgekommen ist, nachlesen, diese ganze Geschichte über dieses Heiligtum, wie es zu dieser Statue des Prager Jesuskindes kam. Eines steht auf jeden Fall fest, dass hier in klarer Weise das Königtum Jesu Christi über die Gesellschaft verkündet wird. Das Königtum Jesu Christi über die Familie. Dass dort der Herr in der christlichen Familie wirklich zu Hause ist, dass dort sein Gesetz, sein Evangelium beobachtet und gelebt wird, dass man dort nach dem Credo, nach dem Glaubensbekenntnis der Kirche sich ausrichtet, dass dort eine Atmosphäre des Gebetes herrscht, des Königtums über die Gesellschaft, des Königtums über die Völker, des Königtums über die Kirche. Alles das ist in dieser kleinen Statue des Prager Jesuskindes ausgesagt und enthalten. Und vergessen wir nicht, dass Prag einige große Heilige gesehen hat, vor allem den heiligen Wenzel, dessen Fest am 28. September gefeiert wird, jenes Königs, der mit eigener Hand die Trauben geerntet hat, die bestimmt waren für den Messwein und mit eigener Hand den Weizen gesät hat, der bestimmt war für die Hostien der heiligen Messe. Und der dazu ein großer Apostel der Nächstenliebe gewesen ist, indem er im Winter barfuß umhergegangen ist, um die Kranken, die Alten, die Verlassenen aufzusuchen, sie zu trösten und ihnen Almosen zu schenken. Nun, Mit Prag wendet sich natürlich unser Blick den Völkern des Ostens zu, den Böhmen, den Mähren, den Slawen, den Polen, den Ungarn. Und wenn Sie mir erlauben, möchte ich einen ganz kleinen historischen Blick mit Ihnen tun auf die Geschichte dieser Völker. Vergessen wir nicht, dass es Otto der Große gewesen ist, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, der im Jahre 1955 die Schlacht auf dem Lechfeld gewonnen gegen die anstürmenden Hunnen, der sie endgültig besiegt hat, der die Ostmark dann befestigte und nun durch den Deutschen Ritterorden die Mission der Ostgebiete in die Wege leitete. Ein weiterer Kaiser des Römischen Reiches hat Bedeutungsvolles gewirkt, nämlich der heilige Heinrich der Zweite, der seinerseits den Ungarnkönig Stephan dazu drängte, das Evangelium anzunehmen. Und Stephan hat es nicht nur für sich allein angenommen, sondern hat es angenommen mit seinem ganzen Reiche. Er hat also sein Volk zum Glauben geführt und ist selber ein Heiliger geworden. Sein Fest wird am 2. September von der Kirche begangen. Damit war die ganze Missionierung des Ostens eingeleitet. Nachdem einige Zeit zuvor, genau gesagt um 990 herum, war die Bekehrung der Rus, die am Dnieper saßen, die dort angesiedelt waren, begonnen hat, nicht wahr? Des Volkes der Russen, der Rus. So viel also zur Geschichte. Nun, seit jener Zeit sind natürlich diese Völker, christliche Völker, dem Heiligen Stuhl unterworfen. Ja? Lebt dort die Kirche und ist es ganz selbstverständlich, dass diese Völker eben dann auch christliche Könige gehabt haben. Am 23. September 1968 stirbt Pater Pio, nachdem er 50 Jahre die Wundmale getragen hat. Frau Tangari setzt das Apostolat fort, das er ihr aufgetragen. Sie fährt weiter in die Tschechoslowakei, wie sie es vorher getan hat. Am 15. April 1971 wird sie dabei verhaftet, verschiedenen Verhören unterworfen, ins Gefängnis geworfen von Brno, auf Tschechisch, Brno, und sie wird zu einer längeren Gefängnisstrafe verurteilt. Sie wird vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen, weil sie am Rande des körperlichen und geistigen Ruines ist. Sie kann nach all diesen Qualen in ihr Heimatland, das heißt nach Italien, zurückfahren und muss sich dort nun zunächst einmal von all diesen furchtbaren Dingen erholen. Indes vergisst sie nicht, dass sie in diesem Jahre 1971 ihre Wallfahrt nach Mariazell nicht unternehmen konnte. Dafür haben ihre Freunde diese Wallfahrt unternommen und sie, einmal befreit, hat nicht gesäumt, diese Wallfahrt sofort nachzuholen. Sie kommt um diese Zeit dann in Kontakt mit Erzbischof Lefebvre und der Priesterbruderschaft. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich sie zum ersten Mal in Ekon gesehen im Frühjahr des Jahres 1974. Und uns als deutschen Seminaristen ist damals aufgetragen worden, uns in besonderer Weise um sie zu kümmern und sie zu empfangen und mit ihr die verschiedenen Anliegen zu besprechen. Und sie hat nun seit jener Zeit regelmäßig Eckern besucht, später dann auch Weißbad, dann Zeitzkofen. Sie hat selbst Vorträge für die Seminaristen gehalten. Ich habe sie selber beauftragt, in Weißbad einen Vortrag zu halten für die Seminaristen. Sie hat indes diese Aufenthalte in den Seminaren nicht für lange Gespräche oder für interessanten Informationsaustausch benutzt, sondern sie hat vor allem viel bei diesen Besuchen gebetet. Sie hat Stunden vor dem Tabernakel verbracht und sie hat von dort aus ihre verschiedenen Freunde angeschrieben, um sie zu ermuntern, für den Erzbischof einzustehen. Sie hat nämlich in jener Zeit nun begonnen, überall Pater Pio Gebetsgruppen zu gründen. Vor allem um den Bodensee herum. St. Gallen, Friedrichshafen, das waren einige Punkte, wo sie Gruppen hatte. Und im ganzen deutschen Sprachraum, möchte ich sagen, gab es hier und dort Persönlichkeiten, Menschen, Seelen, die mit Frau Tangari in Verbindung gestanden haben. Es waren vor allem Leute, die Pater Pio auf die eine oder andere Art gekannt hatten. Und sie hat diese Menschen gesammelt, hat hier kleine Gruppen gegründet und hat nun ein neues Apostolat begonnen zugunsten des Werkes der Priesterbruderschaft, zugunsten der Erneuerung des katholischen Priestertums. Ihre Frömmigkeit war eine eucharistische. Der Herr im Sakrament war ihr ganzer Mittelpunkt. Dahin haben alle ihre Gedanken sie gedrängt. Dort hat sie stundenlang ausgeharrt. Sie hat ein inneres Gebetsleben geführt, aber auch auf der anderen Seite ein Leben der Buße und der Abtötung. Sie hat völlig arm gelebt. Und hat trotzdem viele Almosen gegeben von jenen Gaben, die ihr ihre Pater Pio Gebetsgruppen zukommen ließen. Und sie hat nun ein regelrechtes Apostolat zugunsten der Priester aufgebaut, indem sie nämlich den Priestern, vor allem den neu geweihten Priestern, jedem Messgewänder zur Verfügung gestellt hat, eine Monstranz, ein Kelch, ein Ziborium. Jeder konnte wählen, was er wollte. Und sie hat alles dies bekommen. Sie hat nichts aus sich selbst gehabt. Sie hat alles von Gott durch die Hand ihrer Wohltäter geschenkt bekommen und hat es in selbstloser Weise weitergegeben. Sie war eine völlig unscheinbare Frau, hat jeglicher äußeren Pracht oder irgendwie Auffälligkeit entbehrt. Sie war völlig selbstlos, ich möchte fast sagen, ausgelöscht, was den irdischen Schein anbetrifft. So hat sie gewirkt. Und die Freunde, die sie nun auf der Wallfahrt begleitet haben, sind von Jahr zu Jahr etwas mehr geworden. Ich meine, es sei das Jahr 1983 gewesen, in dem Abbedi Schalar zum ersten Mal als erster Priester der Bruderschaft an dieser Wallfahrt teilgenommen hat, hier nach Mariazell. 1984 habe ich dann selber ebenfalls teilgenommen. Und so haben wir es weitergehalten bis zum Jahre 1987, wo Frau Tangari zum letzten Mal an der Wallfahrt teilgenommen hat. Und ich kann mich noch gut erinnern, als wir über die Schwelle der Basilika schritten nach der Wallfahrt, hat sie gesagt, so, das ist jetzt Ihre Wallfahrt. Ich übergebe sie jetzt hiermit der Priesterbruderschaft. Hier ihrem Generaloberen. Und sie hat uns also diese Wallfahrt vererbt. Im Jahre 1988 war sie bei der Wallfahrt noch anwesend, hat während der Wallfahrt in der Basilika gebetet. Es war dies die schwierigste Wallfahrt, die überhaupt in all diesen Jahren stattgefunden hat, denn sie fand bei Eis und Schnee statt. Und sie hat für einige zunächst einige unliebsame Folgen gehabt. Indes hat Gott die Sachen doch so gelenkt, dass bei niemand irgendwelche bleibenden Folgen zu verzeichnen waren. Frau Tangeri ist am 1. Dezember des Jahres 1989 dann in Albano, in unserem dortigen Priorat, in unserem dortigen Haus südlich von Rom, verstorben, nachdem sie im März desselben Jahres, 1989, dorthin übergesiedelt ist. Im Juli sich den Oberschenkelhals gebrochen hat, von jener Zeit an bettlägerig war. Sie hat die letzte Ölung empfangen aus der Hand des Erzbischofs. Sie war einquartiert sogar in seinem Zimmer. Und sie ist in seinem Zimmer an jenem Herz-Jesu-Freitag um 16.30 Uhr herum verstorben, also zu jener Zeit, da das göttliche Herz am Kreuz geöffnet worden ist. Nun, an diesem nämlichen Tage, an diesem 1. Dezember des Jahres 1989, hat im Rahmen der Priesterbruderschaft, das muss hervorgehoben werden, die ewige Anbetung begonnen. Sicher wissen Sie, dass wir reihum in unseren Kapellen die ewige Anbetung durchführen, das heißt, dass jeden Tag in einer Kapelle irgendwo auf der Erde verstreut das allerheiligste Sakrament vom Morgen bis zum Abend ausgesetzt ist und die Gläubigen aufgerufen werden, in einem vierfachen Anliegen zu beten, nämlich für das Niederringen der Feinde innerhalb und außerhalb der Kirche, für die Bekehrung der Bischöfe und Roms zur wahren Tradition der Kirche, für die Heiligung der Priester und für viele Priester- und Ordensberufungen. Nun, dieser Turnus der Anbetung, dieses Werk der Anbetung, hat genau an jenem Tag in Albano selbst begonnen. Also ein Hinweis von Gott offensichtlich, der Verbindung zwischen dieser Person, dieser außerordentlichen Frau, Frau Tangeri, ihrem Werk, ihrem Schaffen und dem allerheiligsten Altarsakrament. An diesem selben Tag ist außerdem in Rom, im Vatikan, vom Papst der sowjetische Präsident Gorbatschow empfangen worden. An diesem selben Tag. Und zwei Tage darauf, am 3. Dezember, am 1. Adventssonntag, nicht wahr? Der 1. Dezember war ein Freitag, 1. Adventssonntag, ist in Italien die Handkommunion offiziell eingeführt worden. Es sind also ganz merkwürdige Ereignisse, die die Kirche betreffen. Das heißt, zwei Ereignisse, die einen außerordentlichen Niedergang, um nicht zu sagen einen Verrat, am Glauben und an der eucharistischen Frömmigkeit an den Tag legen und auf der anderen Seite das Werk der Wiedergutmachung, das Werk des Belebens des eucharistischen Kultes, der Anbetung des eucharistischen Jesus. Am Mittwoch, den 6. Dezember 1989, haben wir dann Frau Tangeri auf dem Seminarfriedhof des Priesterseminars Herz Jesu in Salzkofen zur letzten Ruhe gebettet. Der 6. Dezember ist das Fest des heiligen Bischofs Nikolaus von Myra, zu dem sie eine besondere Verehrung gehabt hat. Und seither setzen wir also diese Wallfahrt als das von ihr begonnene Werk fort, tragen sie weiter. Und es ist zum ersten Mal dieses Jahr, dass so viele Pilger nun daran teilnehmen, dass diese Wallfahrt praktisch einen gewissen Öffentlichkeitscharakter bekommen hat. Aber man sieht nun auch gleichzeitig, dass mit diesem Öffentlichkeitscharakter auch natürlich die Schwierigkeiten wachsen, ja, indem man uns dieses Jahr zum ersten Mal die Basilika verweigert hat. In all den letzten Jahren konnten wir immer nach der Wallfahrt in der Basilika, in einer Seitenkapelle, in aller Ruhe die Heilige Messe feiern. Dieses Jahr ist dies nicht mehr möglich gewesen. Und zwar hat der neue Rektor des Heiligtums gestern Abend, Herrn Abedi Schalar, gesagt, wir könnten wohl die lateinische Messe feiern, aber nicht die tridentinische. Das heißt, wohl die neue Messe in Latein, aber nicht die tridentinische. Denn, so hat er gesagt, die tridentinische sei nicht mehr katholisch. So hat er gesagt, nicht mehr katholisch. Dann sagt aber die Schalar, können Sie mir das wiederholen? Daraufhin sagt er, seit dem Konzil ist eine andere katholische Messe eingeführt. Da sagt er, ich möchte nicht das von Ihnen hören, sondern ich möchte hören, was sie vorher gesagt hat. Wiederholen Sie mir das, was sie vorher gesagt hat. Dann hat er gesagt, jawohl, die tridentinische Messe ist nicht mehr katholisch. Nun, so mussten wir also heute anlässlich dieser Wallfahrt zum ersten Mal sozusagen auswärts die Heilige Messe feiern. Und ich glaube, dass der liebe Gott trotzdem diese Wallfahrt doch auch in diesem Jahr reich gesegnet hat, dass wir alle ihm nur danken können. Frau Tangari hat immer nach der Wallfahrt, nach dem Mittagessen, dann die Wallfahrt unternommen, eine zweite zum heiligen Josef, zu seinem kleinen Heiligtum, um dort einerseits für die Gnaden der Wallfahrt zu danken und zu bitten, dass auch die Wallfahrt des folgenden Jahres glücklich verlaufen möge. So hat sie es immer gehalten. Nun ein Wort zur Kirche. Der Glaubensabfall, liebe Freunde, geht in rasanter Weise weiter. Es ist ein wahrer Ruin zu verzeichnen, der Ruin der Familien. Die Zahl der Ehescheidungen nimmt tagtäglich zu. Dieser Tage sagte mir ein Journalist, der ganz und gar nicht auf unserer Seite steht, war aus der Schweiz, ein Journalist. Ja. Es ist nun so, dass also mindestens ein Drittel der Ehen, sagt er, geschieden ist. Das heißt, das ist die Zerrüttung, nicht wahr, der Gesellschaft. Ruin der Familie, Ruin der Schulen, Ruin der katholischen Staaten. Es gibt keinen einzigen katholischen Staat mehr auf der Welt. Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil gab es noch katholische Staaten. Italien, Spanien, das Wallis in der Schweiz, ja, Staaten in Südamerika, ja, die offiziell die katholische Religion als Staatsreligion bekannt haben. Das heißt, wo offiziell anerkannt worden ist, jawohl, es gibt nur eine wahre Religion, es gibt nur einen wahren Erlöser, dieser ist Jesus Christus und die ganze Gesellschaft hat sich nach ihm auszurichten. Das ist das Bekenntnis dieser Staaten gewesen. Zusammengefasst. Nun, mit diesem ungeheuerlichen Dekret über die Religionsfreiheit ist dies alles vom Tisch gewischt worden und sind die katholischen Staaten vom Vatikan gedrängt worden, ihre Verfassungen zu ändern und atheistische Staaten zu werden. Und wie wenig die Völker insgesamt die Situation verstehen, sieht man am Beispiel Litauens, das zum ganz großen Teil katholisch ist, fast ganz katholisch, und von dem man uns Wunderdinge erzählt hat. Und siehe da, die erste freie Wahl, die vor kurzem stattfindet, und die Kommunisten bekommen in Litauen über 40%. Über 40%. In der ersten freien Wahl. Das ist das einzige katholische Volk, das einzige ganz katholische Volk, das ehemals der Sowjetrepublik eingegliedert gewesen ist. Und dieses einzige ganz katholische Volk bekennt sich nach seiner Befreiung aufs Neue aus Freiheit zum Kommunismus. Ruin also der katholischen Staaten, Ruin der Klöster, Ruin der Seminarien, Ruin des Priesterbildes und des Priesterlebens. Und Sie sehen im Augenblick den ganzen Ansturm gegen den Zölibat, der von den Massenmedien überall vorangetrieben wird. Es ist eine wahre Hexenjagd, die hier veranstaltet wird, gegen den Zölibat, für die Frauenordination und eben die Zerstörung im letzten der Kirche. Die Krankheit ist zu suchen in den Ordinariaten und die Krankheit ist unglücklicherweise, ich sage das mit großem Schmerz, vor allem zu suchen in Rom. In Rom. Ich glaube, man muss immer daran denken, dass diese ganzen auflösenden Tendenzen von Rom aus gefördert werden, wie zum Beispiel diese Religionstreffen, die es neulich wieder in Brüssel stattgefunden hat. Einige von Ihnen sind dort gewesen. Ja, immerhin sind dort zwei Kurienkardinäle gewesen, Kardinal Arinze und ein zweiter Martini von Mailand, ja, aber das ist kein Kurienkardinal. Cassidi. Sind andere Kardinäle noch dort gewesen, nicht wahr? Außerdem eine Grußbotschaft des Papstes. Alles das, was diese ökumenischen Treffen unterstützt, nicht wahr, wird von Rom aus gefördert, wird von Rom aus in die Wege geleitet. Nicht wahr? Und das geht so weiter. Der Kardinal Martini hat diese ganzen Götzendiener jetzt für das nächste Jahr in seine Diözese nach Mailand eingeladen. Nun, wir haben in Brüssel vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten dreimal laut gesungen und inimicus sancti ecclesiae humiliare digneris, tero gamus audinos, dass du die Feinde der heiligen Kirche in Gnaden demütigen wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. So hat die Kirche immer gesungen in der Allerheiligen Litanei. Und diese Feinde der Kirche sind überall heute. Überall. Und deshalb meine ich, ist es höchste Zeit, dass wir alle mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft daran gehen, soweit es in unseren Möglichkeiten steht, eben nun den Wiederaufbau in die Wege zu leiten, den Wiederaufbau vor allem der christlichen Heilseinrichtung, der Familie. Es ist ein großer Segen und eine große Freude für uns, zu sehen, wie sich Familien um unsere Opferaltäre herumscharen. Wie gerade morgen wiederum ein Familientreffen stattfindet im Priorat in Oberried, der katholischen Familienbewegung. Das hat eine ganz außerordentliche Bedeutung. Ohne die Familie kann man die Gesellschaft nicht wieder aufbauen. Das ist nicht möglich. Die Familien, die Erneuerung des Priestertums, die Schulen haben eine ganz große Bedeutung. Nun, dieser Wiederaufbau, wie gesagt, vollzieht sich natürlich langsamer, als man vielleicht menschlich gesehen hoffen und wünschen würde. Er ist schwieriger, als man vielleicht bisweilen annimmt. Aber er vollzieht sich tagtäglich. Und ich möchte Ihnen einfach einige Zahlen angeben, ohne dass Zahlen natürlich im Letzten ein Kriterium sind. Sie sagen in sich selbst gesehen sehr wenig aus. Aber im Zusammenhang gesehen haben sie doch eine gewisse Aussagekraft. Im Jahre 1982, also genau vor 10 Jahren, zählte die Priesterbruderschaft 73 Priester. 73. Im Jahre 1992, genau 10 Jahre danach, zählt sie 273, ganz genau 200 mehr. Das ist also ein Zuwachs von 20 Patres pro Jahr. Wobei mit eingerechnet ist, sind all die Abgänge, die menschlichen Schwachheiten, aber auch Verrat, nicht wahr, Untreue, der sich hier und dort leider Gottes abgespielt hat. Zu den 273 Patres kommen dazu 220 Seminaristen. Das macht also bereits eine kleine Armee von rund 500 Männern, möchte ich sagen, ich war aus. Dazu kommen 40 Brüder, Laienbrüder, 50 Oblatinnen, 100 Schwestern von Saint-Michel-en-Brenne. Das sind insgesamt doch immerhin an die 700 Seelen, die jeden Tag geeint sind im Gebet, im Ringen um die eigene Vollkommenheit, bei allen menschlichen Unzulänglichkeiten, ja, die eigene Vollkommenheit, im Ringen um die Erneuerung der Kirche. Die arbeiten in 24 Ländern und an der Auferstehung, an der geistigen Auferstehung dieser Völker Hand anlegen. Im Schoße der Priesterbruderschaft allein unterhalten wir 45 Schulen mit ungefähr 2500 Schülern. Verschiedene Schulen, Grundschulen, Sekundarschulen, Gymnasien, Externate, Internate, Mädchenschulen, Jungenschulen, je nachdem. Und dazu kommen nun die anderen Gemeinschaften, die 20 Ordensgemeinschaften, die mit uns in engster Weise verbunden sind. Indes muss man sich natürlich fragen, was sind wir in Bezug auf die Gesamtkirche? Was sind diese Zahlen? Nichts. Ein kleines Häufchen. Was sind wir in Bezug auf die ganze Menschheit gesehen? Lächerlich. Absolut lächerlich. Und doch ist es so, dass Gott das Heil immer in die Hand entweder einer Person gelegt hat, wie bei den Propheten im Alten Testament, oder in die Hand einer kleinen Gruppe, in die Hand seines auserwählten Volkes im Alten Testament, inmitten der ganzen anderen Völker, die es umgeben haben, der Heiden. Ja. Und dass von dort aus nun das Heil ausgestreut, hineingetragen worden ist in die Welt. Und so wird es auch heute sein. Der Kampf Davids gegen Goliath hat sich nicht nur im Alten Testament abgespielt, sondern spielt sich tagtäglich in der Heilsgeschichte ab. Es ist immer der Kampf der menschlichen Unzulänglichkeit, der menschlichen Schwäche, aber der Kraft Gottes in dieser menschlichen Schwäche gegen den Goliath, das heißt, dieses ganze Ungeheuer von Irrtümern, von moralischer Verderbnis, von Gottlosigkeit und Sittenlosigkeit. Ein kleines Beispiel soll Ihnen zeigen, wie sich dieser Aufbau vollzieht, wie er sich in erfreulicher Weise tagtäglich vollzieht. Vor 2,5 Monaten haben wir unser Priorat auf den Philippinen gegründet. Unsere Patres, zwei Engländer, sind dort angekommen am 18. August diesen Jahres, also vor 2,5 Monaten. Am ersten Sonntag hatten sie 75 Gläubige in der Heiligen Messe. Langsam ist dies angewachsen, inzwischen sind es so an die 130 Gläubige. Das ist nicht außerordentlich viel, aber es ist immerhin beachtlich nach dieser kurzen Zeit. Was indes weit bemerkenswerter ist, ist die Tatsache, dass vier junge Leute im Priorat mit den Patres leben und sich auf den Seminareintritt im nächsten Frühjahr, für uns das Frühjahr, für die südliche Hemisphäre der Herbst, vorbereiten im Seminar in Australien. Nachdem bereits dieses Jahr im März drei Filipinos dort eingetreten sind. Vier junge Leute also, vier Berufungen. Unsere Paters haben bereits zwei Exerzitienkurse gepredigt, wo sich weitere Berufungen geoffenbart haben. Sie haben einmal einen Vortrag halten können über das Sakrament der Buße für 100 Studenten der Universität. Ein zweites Mal einen Vortrag für 200 Studenten über die heutige Glaubenskrise und die Bruderschaft. Sie haben 50 Kinder im Katechismusunterricht. 50 Kinder, die sie betreuen. Das heißt, ich war nach so kurzer Zeit ein außerordentlich erfreuliches Resultat. Indes, wir bräuchten weit mehr Priester. All diese Weihen, die hier nun gespendet werden, so erfreulich sie sind, sind eben wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Die Völker rufen nach dem Heil. Sie schreien nach Hilfe. Und wir können ihnen diese Hilfe nicht bringen, wie wir es wollten, aufgrund von Personalmangel, insbesondere bei den Mitbrüdern. Wir bräuchten wenigstens 100 Patres pro Jahr, mindestens. Denn sehen Sie, in der Tschechoslowakei ist ab sofort jeden Monat jetzt die Heilige Messe in Prag einmal im Monat. In Ungarn, in Budapest, ist jeden Monat einmal die Heilige Messe. Wir haben Kontakt zur Ukraine. Wir haben Kontakt zu den baltischen Ländern, insbesondere zu Estland. Es sind eine ganze Reihe von Ländern, wo Gruppen bestehen. Und man muss sich darüber im Klaren sein. Wenn wir dort Patres hinsenden, werden Seelen gerettet. Und vielleicht sogar viele, die sonst nicht gerettet werden. Und das Heil eines ganzen Volkes, einer ganzen Nation, kann an einer solchen Einrichtung hängen. Denken Sie daran, wie Papst Gregor der Große Mönche nach England geschickt hat, den heiligen Augustinus mit 40 Mönchen, die die Angelsachsen bekehrt haben. Ein ganzes Volk, zwei Völker. Ein heiliger Bonifatius, der die Friesen bekehrt hat. Cyril und Methodius, die Slawenmission im Wesentlichen betrieben haben und so weiter. Das Heil eines ganzen Volkes kann an einer solchen Einrichtung hängen, so wie es zum Beispiel von dem Wallfahrtsort Notre-Dame du Bourguignon in der Schweiz abgehangen hat, dass Fribourg eine katholische Stadt inmitten der protestantischen Reformation geblieben ist. Es können Seelen gerettet werden, die sonst nicht gerettet werden. Das Heil einer ganzen Nation kann von einer solchen Einrichtung abhängen. Und drittens wird natürlich Rom und werden die Bischöfe durch solche Einrichtungen langsam aber sicher zu einer Umkehr gezwungen. Wenn sie diese Umkehr auch zunächst zähneknirschend vollziehen und widerwillig, so werden sie doch angesichts des ganzen Debakels, des ganzen Zerfalls und der Pressionen, die jetzt auf sie reinkommen, insbesondere bezüglich des Zölibats, werden sie doch überlegen müssen, ob diese kleine Familie der Tradition eben im Letzten doch nicht recht hat. Und sie werden am Ende auf uns sich stützen müssen, weil die zerstörerischen Kräfte solche Formen annehmen, dass nichts, aber auch gar nichts anderes übrig bleibt. Und ich möchte diese meinen kleinen Ausführungen schließen mit einem kleinen Gebet von Frau Tangari, das sie auf ihr Sterbbild gesetzt haben wollte. Dort heißt es: Alles, was ich in meinem Leben Gutes tun konnte, war reine, unverdiente Gnade Gottes. Ich weihe es dir, liebe Mutter Gottes, dass du mir die Liebe zu dir gegeben hast, ist der schönste Lohn. Wollen wir vielleicht mit einem kleinen Gegrüßet seist du Maria schließen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wer etwas sehr Schönes lesen will, der möge lesen die Gefängnismemoiren von Frau Tangari, die sie selber geschrieben hat, abgefasst hat, eben diese Erinnerungen an ihren Aufenthalt im tschechischen Gefängnis im Jahre 1971 bis 1972. Gefängnismemoiren, die hier käuflich zu erwerben sind.